Hi, schön, dass du hier bist. Die Folge ist schon 4 Wochen früher bei Podimo im kostenlosen Bereich erschienen.
Ja, und wenn du neue Folgen früher und gratis hören möchtest von Friends in Crime, dann hol dir einfach die App und schon kann's losgehen.
Den Link zur App findest du in den Shownotes. Jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Friends in Crime, eurem Qualitätsunterhaltungspodcast mit Crime-Themen. Und heute berichtet unsere Sonderermittlerin Sandra Sprüngen von einem, wie dumm du guckst. Warum guckst du so dumm? Sie berichtet von einem neuen Fall, den sie mitgebracht. Jetzt guck nicht mehr so dumm. So, gut.
Ich mag deinen offiziellen Tonfall so sehr am Anfang, weil ihr müsst euch vorstellen, es ist wieder Friends in Crime Zeit. Schön, dass ihr da seid, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Fickies. Und wir sitzen wieder bei Basti im Waschkeller im selbstgebauten Studio. Und vorher reden wir komplett normal. Es ist auch viel Trash-Talk dabei, möchte ich gar nicht verschweigen. Aber dann kommt dieser Moment, wo Basti wirklich wie durch so eine Markus-Lanz-Zauberkugel schreitet und auf einmal so pink.
Ich komme dann als der junge Jan Hofer darauf. Das ist, man muss die Menschen auch, verstehst du, du bist die Witzeltante, du bist das aufgedrehte tasmanische Teufelchen und ich bin der gute Laune. Ich bin sowas wie die Antonia Rados. Ich stehe neben der Katastrophe und berichte, verstehst du? Und die Katastrophe bist in dem Fall du.
Ja, ich finde, alle Vergleiche, die du jetzt gerade gemacht hast, sind überhaupt nicht zu hoch gegriffen. Das ist absolut unbescheiden und so sind wir.
Ja, ich bin ein bodenständiger Typ, das bin ich von Natur aus. Du hast uns heute einen Fall mitgebracht, Sandra.
Ja, wie ich finde, ein, vielleicht ist das ein sehr extremes Wort, aber ein Fall, der natürlich, wir sind ein Crime-Podcast, auch traurig und tragisch ist, aber ich mag ihn irgendwie auch.
Ich mag ihn, du magst ihn.
Ich finde ihn interessant, weil ich möchte überhaupt nicht zu viel verraten. Ich würde einfach mal einsteigen mit einer kleinen Geschichte.
Okay.
Würde dir die vorlesen und danach habe ich eine, und auch für euch, wichtige Frage.
Ich lehne mich dann zurück.
Ja.
Ich stell mir das dann vor, wie so eine autogenes Trainingreise.
Genau, ein bisschen so. Ist eine Traumreise.
Eine Traumreise.
Oder wie wir im True Crime Podcast sagen, eine Albtraumreise.
Eine Albtraumreise. Ich habe heute Nacht geträumt, ich hätte Babyelefanten zu Hause, aber so ganz kleine, die waren nur so groß wie Dackel. Das gab es wirklich. Ich habe das letzte in einem Buch gelesen, dass es mal Mini-Elefanten gab auf irgendeiner Insel bei Java oder so. Die waren nur so groß wie, weiß ich nicht, also der erwachsene Elefant war nur so 200 Kilo schwer und die Baby-Elefanten waren nur so groß wie Dackel. Und ich habe geträumt, ich hätte die zu Hause.
Und das ist aber süß.
Dann bin ich aufgewacht und hatte nur Otto, den Mops. Das ist
fast das Gleiche.
Fast das Gleiche, ja. Bitte, fang an.
Der Morgen ist noch jung. Aber das Terminal C des Chicago O'Hare Airport ist bereits voller Schritte, Stimmen und rollender Koffer. In den Schlangen vor den Kontrollbändern herrscht schon dieser typische Strom aus Menschen, Koffern und sehr unterschiedlichen Energien. James ist Mitte 50, Sicherheitsbeamter mit fast 2 Jahrzehnten Erfahrung. Er steht aufrecht in seiner Uniform neben dem Scanner. Die Hände locker vor dem Bauch verschränkt. Die Uniform sitzt wie immer korrekt. Er hat sich angewöhnt, die Knopfleiste zu kontrollieren, wie andere ihre Taschen. Eine stille Routine, die Konzentration und Haltung symbolisiert. Sein Blick ist wach, nicht misstrauisch, wach und geschult. Er weiß, dass sein Job nicht spektakulär ist. Keine Verfolgungsjagden, keine filmreifen Bombenentschärfungen. Er ist kein Held, kein Actionfilmprotagonist, aber doch liegt in seinem Bereich eine Verantwortung. Und diese Verantwortung bedeutet für ihn Konzentration. Er sieht sie alle. Denn jedes noch so kleine Detail kann wichtig sein. Und manchmal liegt Sicherheit eben im Blick für das scheinbar Banale. Die nächste Schlange rückt vor. James lässt den Blick ruhig über die Gesichter gleiten. Er sieht das überdrehte Paar, das sich lauthals über Handgepäckregeln streitet. Die Yogamutter mit Babytrage und beruhigendem Tonfall, der wohl mehr ihr selbst gilt als dem Kind. Die Teenager-Clique in Jogginganzügen, laut, lachend, Kaugummi-kauend, mit einer Boombox ausgestattet und definitiv schon betankt. Den Globetrotter mit Dreadlocks und Sandalen, der aussieht, als hätte er seit Kathmandu nicht mehr geduscht. Die Dame mit Trolley und Designer-Handtasche für ihren frisierten Chihuahua, deren Ankunft man bereits seit 10 Minuten am Hypnotic-Poison-Duft im Terminal erahnt. Ein Geschäftsmann Mitte 40, Maßanzug, schütteres Haar, hektische Bewegungen. In seiner rechten Hand hält er eine dunkelblaue Laptop-Tasche, die er so krampfhaft hält, als befände sich darin nicht nur die Präsentation für irgendeinen Pitch, sondern sein letzter Rest Selbstachtung. Hinter ihm eine Frau, klein, zierlich, etwa Anfang 60. Sie trägt eine beige Steppjacke, faltiges Gesicht mit sanften Zügen, ein leicht ausgeleierter Rollkoffer mit buntem Tuch an der Seite. Dass sie zum Geschäftsmann gehört, ist für James sofort klar. Er nickt der Frau kurz zu, als sie vorbeigeht. Sie schenkt ihm ein Lächeln, das so warm ist, dass man fast vergisst, dass sie auf einem internationalen Flughafen steht und nicht vor einem Apfelkuchen im eigenen Garten. Und als sie durch das Gate geht, hebt sie kurz die Hand, so als wolle sie sich verabschieden. Nicht von James, nicht von ihrem Sohn, einfach bloß so. James sieht es und beachtet es nicht weiter. Seine Augen sind jetzt schon bei der nächsten Familie, die drei kleine Rucksäcke, einen halb zusammengefalteten Kinderwagen und ein schreiendes Kleinkind ins Chaos schickt. Das war unsere kleine Schilderung, die uns erstmal in die Story eingeführt hat. Und ich habe jetzt wahnsinnig viele Leute beschrieben in dieser kleinen Geschichte.
Schöne Prosa.
Dankeschön.
Wirklich, ganz nett geschrieben.
Von einem fünffachen Spiegel-Bestseller-Autor? Mhm. Oder ist es sechsfach?
Es ist fünffach.
Ah, richtig.
Es ist fünffach.
Das wusste ich.
Ich habe fünf Orden an der Brust, ja. Obwohl, wenn man einmal Spiegel-Bestseller-Autor ist, dann kleben die das einfach an jedes Buch an.
Ah, echt? Ja. Also, auch wenn das zweite Buch jetzt keiner gewesen wäre?
Theoretisch jetzt ein Kochratgeber für Rhabarbergerichte erfinden und der würde sechsmal verkaufen, der würde trotzdem Spiegel-Bestseller-Autor draufstehen. Nicht Spiegel-Bestseller. Das ist immer ein guter Hinweis darauf. Ah. Wenn nur Autor da steht, war das zweite Buch kein Erfolg.
Ah, okay.
Bei mir war aber immer Spiegel-Bestseller drauf.
Aber wenn du jetzt so ein Buch über, keine Ahnung...
Mein letztes hat sich nicht so gut verkauft über Corona. Ich hatte ein bisschen Pech. Mittermeier hat vorher eins geschrieben.
Tja.
Ärgerlich, aber nicht so schlimm. Es ist aber das schönste Buch, was ich geschrieben habe. Haben die wenigsten Menschen gelesen.
Würdest du selber sagen, ist dein Bestes
mit
oder
Abstand.
Sagt man als Autor immer, mein letztes Buch
nee,
ist mein
überhaupt
Bestes?
Nicht. Nee, gar nicht. Ist mein Bestes, definitiv.
Okay.
Aber so ist das halt. Das kannst du dir nicht aussuchen. Vielleicht mochte Tolkien auch den Hobbit lieber als Herr der Ringe. Man weiß es nicht, ne? Ist natürlich ein hoher Vergleich, aber immer her damit.
ich wollte gerade sagen, Basti stapelt heute wirklich tief.
Zurück also, zu deiner Prosa. Was, also es ist sehr schön beschrieben, die Vorgänge in einer Flugzeugabflugshalle. Aber was sind die Gründe?
Ja, ich möchte jetzt mit dir zurückgucken auf die Geschichte. Wie gesagt, viele Leute wurden beschrieben. Ich weiß nicht, an welche du dich überhaupt noch erinnern kannst. Aber ich habe da in dieser Geschichte unseren Protagonisten
James.
Oder unsere Protagonistin eingefügt. Also wer könnte es sein? Wer glaubst du, ist es?
Ich glaube, es ist die Dame, die sich umdreht und lächelt, oder? Wahrscheinlich ist das die Protagonistin. Nicht?
Weißt du noch andere Sachen über sie? Also kannst du dich noch an andere Dinge erinnern, die ich gesagt habe?
Mit dem Apfelkuchen? Also du hast was mit Apfelkuchen zu ihr gesagt, aber das kriege ich jetzt gerade nicht mehr genau formuliert. Ein Lächeln warm wie ein Apfelkuchen oder sowas, das hat mir ganz gut gefallen.
Mhm.
Und dass sie ihre Hand hebt, aber der Gruß nicht ihren Kindern gilt oder James, sondern wem nochmal? Weiß ich nicht mehr. Man weiß nicht, wem der Gruß gilt. Wahrscheinlich ihren Freunden, die ihr das Nervengas in den Koffer getan haben oder sowas. Es hat mich ehrlich gesagt an die Szene aus 12 Monkeys erinnert. Es gibt am Anfang, du kennst den Film 12 Monkeys?
Ich glaube nicht, ne.
Ist eines der großen Meisterwerke und der beste Film von Terry Gilliam aus den 90er Jahren, von 93 oder 94 mit Bruce Willis, Brad Pitt, klingt jetzt erstmal nach einem Actionfilm, ist ein sehr verworren erzählter Apokalypse-Film, wo die Welt nach einem Virus untergeht und Brad Pitt, Bruce Willis in der Zeit zurückreist, überhaupt kein Actionfilm, in der Zeit zurückreist, um herauszufinden, was die Welt hat untergehen lassen. Er kann es nicht verhindern.
Okay, aber
er kann, ja, er will es nicht nur wissen, er will halt, er kann es nicht mehr rückgängig machen, aber er will halt für die Menschen in der Zukunft herausfinden, was es war.
Ah, okay.
Und dann gibt es ganz am Anfang eine Szene, wo Bruce Willis als Kind zu sehen ist und sieht, wie ein Mann am Flughafen erschossen wird. Und das ist auch eine etwas seifige, schöne Flughafenszene, wo man ganz viele Menschen sich verabschieden sieht. Oder es erinnert mich an Tatsächlich Liebe, wo ja das, die Liebe grundsätzlich beschrieben wird. Den kennst du aber, ne? Love Actually, wo am Anfang die Szene kommt, wo er sagt, die Synchronstimme von Hugh Grant oder im Original Hugh Grant selbst sagt, dass wenn man Liebe sehen will, muss man nur den Verabschiedungsschalter, also den Departure-Schalter vom Flughafen Heathrow gehen und den Menschen dabei zuschauen, wie sie ihre Lieben verabschieden und dass man dort so viel Wiedererkennung und Abschied sieht wie sonst nirgendwo. Und das stimmt.
Ja, wobei, wie gesagt, ich finde den Film ja, also mit dem Pappschild-Psycho und wie romantisch, dass der Chef da Alan Rickman, Heike Makatsch, seine Frau für die 30 Jahre jüngere Sekretärin verlässt. So schöne Geschichten. Ach, ja. Lieben wir.
Und der Typ, der zum Knattern nach Amerika fährt, das ist noch viel absurder.
Die Frau, die die wirklich die Dreistigkeit besitzt, ihren Freund mit seinem besten Freund quasi.
Bruder.
Ist es der Bruder?
Ist der Bruder.
Ja, wie stillos ist das? Und dann steht er mit diesem Pappschild vor der Tür und ich denke immer nur so, hier in diesem
Film. Ach so, das Pappschild. Nee, ich dachte, du meinst die Szene mit Colin Firth am Anfang, wo er nach Hause kommt.
Ja, das ist ja noch schlimmer.
Nachdem seine kranke Freundin verabschiedet hat und die kranke Freundin sich gerade von seinem Bruder durchziehen lässt. Aber das hat ja alles nichts mit deiner Geschichte zu tun.
Zum Glück nicht. Also, du hast es eigentlich schon richtig geraten. Es geht um die ältere kleine Frau. Wir haben sie hier mit Anfang 60 beschrieben, mit ihrer Steppjacke, dem faltigen Gesicht und den sanften Zügen, die sehr freundlich wirkt. Also wirklich eine kleine, unscheinbare ältere Dame stellen wir uns jetzt davor. So jemand, der im Bus mal nett nach der Uhrzeit fragt oder der im Supermarkt, wenn du da verwirrt rumläufst, was ja oft passiert, dir den Weg zur Butter zeigen kann.
Also eine positive, jetzt nicht so eine, die von hinten mit dem Wagen kommt und sagt, Vorsicht! Vorsicht, das finde ich immer sehr deutsch, wenn Leute von hinten mit dem Wagen kommen und sagen, Vorsicht, und denken so, bis gerade waren sie noch nicht da, wovor soll ich Vorsicht haben? Nee. Eine nette, freundliche
Dame aus Chicago. Eben die Art von Frau, die man am Gate fragen würde, ob sie irgendwie Hilfe mit ihrem Koffer braucht. Ihr Name ist Marilyn Hartman. Und
Gott,
ich zeige
sie könnte
dir,
auch gar nicht anders heißen.
Ja, das passt auch zu der Geschichte von ihr ganz gut. Ich zeige dir jetzt einfach mal ein Foto. Das findet ihr, wenn ihr uns auf Podimo hört, im Video auch eingeblendet. Und sonst müsst ihr auf friendsincrime-official gehen.
Nee, Marilyn Hartman wäre wirklich nur Priscilla Prescott oder so möglich gewesen. Das ist ein super Name.
Ja, schau mal. Du beschreibst uns jetzt bitte mal Marilyn Hartman.
Ja, also ich würde schon deutlich über 60 schätzen. Oder das Leben hat sich, also das wäre schon bei mir jetzt in Richtung 70 in meiner Beschreibung, eine ungeschminkt, leicht ungestüm schauende Frau, um die 70, würde ich sagen, mit kurzem grauen Haar zu den Seiten, leicht lockig abfallend, schon relativ starke Züge, also eine relativ große Nase und etwas stechende Augen. Also wenn man ihr jetzt ein Kopftuch umtun könnte, könnte sie schon eine Hexe in einem Hänsel- und Gretel-Film spielen.
Nein, findest du?
Ich finde schon, dass sie ein bisschen was Hexenhaftes hat.
Ich finde, die sieht relativ harmlos und weich und freundlich aus. Hier ist noch ein zweites Bild von ihr.
Ich sehe das Böse hinter den Augen. Oh, Gott, die sieht aus wie die Frau, die mich letztes Mal beim Bürgeramt abgelehnt hat. Also, nee, ich glaube, da steckt mehr hinter, als du uns jetzt gerade erzählen möchtest. Ich vertraue Marilyn Hartman nicht wirklich.
Ihr könnt sie euch ja mal angucken. Ich finde eigentlich wirklich, dass sie ganz sympathisch aussieht. Aber da gehen unsere Schilderungen oder unsere Eindrücke auseinander.
Mein Spinnensensor ist aktiviert.
Ich bin auch wirklich kein guter
Menschenkenner.
Ja, ich mag immer alle. Ich finde immer alle super. Vielleicht liegt es
auch daran. Du bist wie so ein Labrador. Du bist wirklich wie so ein Labrador. Du denkst auch immer an, das ist doch nett. Und ich sage, nein, das ist ja nicht. Nee.
Aber ich denke, wir sind bei einer Sache auf jeden Fall uns einig, sie sieht nicht aus wie ein internationaler Spion, sie sieht nicht aus wie eine clevere Hochstaplerin in Pilotenuniform, sie sieht schon aus wie eine Oma.
Sie sieht aus wie eine Oma, so. Aber schon so eine Oma, die ihren Mann mit einem Spaten erschlagen hat und dann ins Ausland flieht oder so, könnte ich mir schon vorstellen.
Also, ich habe mir jetzt überlegt, die Folge heißt ja die, wo wir gleich zu kommen, Catch Me If You Can, Oma. Aber ich habe auch noch andere Folgentitel mitgebracht, die ich dir jetzt einmal nochmal sagen möchte. Vielleicht findest du auch einen anderen besser. Zum Beispiel hatte ich noch 50 Shades of Grey Hair. Ja, ich bin ein bisschen freigedreht. Dann hatte ich noch Smooth Granimal.
Smooth Granimal gefällt mir sehr gut.
Dann hatte ich noch Once Upon a Crime, um auch die Nostalgie und den Crime zu betonen.
Ja. So hätten wir den Podcast nennen können, das sagst du jetzt.
Gibt's bestimmt schon.
Glaube ich.
Würde mich nicht
Meinst
wundern.
Meinst du?
Ja.
Außerdem hätten wir unsere Hörer dann nicht Fickies nennen können.
So, und das wäre natürlich nicht
Aber gegangen. Wenn wir mal abgesetzt werden, die Namensrechte nicht haben, nennen wir ihn einfach in Once Upon a Crime um.
Okay. So deutsche Titel wären dann natürlich fürs ARD-Vorabendprogramm eher Strickmaschen und Straftaten. Zwischen Lügen und Lavendel.
Hi.
Bevor wir jetzt hier in die knallharten Fakten und auch die Polizeiakten zu und über Marilyn Hartmann eintauchen, müssen wir Marilyn erstmal ein wenig besser kennenlernen. Denn sie ist jetzt mehr als nur eine Figur in einem Kriminalfall. Sie ist, das kann man so sagen, eine Legende. Marilyn Hartmann, 1951 in Chicago in den USA geboren. Und ich kann schon sagen, wir haben sie schon am Flughafen gehört, sie liebt es anscheinend zu fliegen. Sie selber sagt über sich, ihre Karriere in Anführungsstrichen begann im Jahr 2002. Sie behauptet, ihr allererster erfolgreicher Flug ohne Ticket ging von den USA aus nach Kopenhagen, also immerhin ein Interkontinentalflug, ohne dass auch nur irgendwer gecheckt hat, dass sie kein Ticket hat. Und weil das anscheinend so gut geklappt hat, ging ihr zweiter Flug kurz danach dann nach Paris. Einfach so, ohne Ticket, ohne irgendwas. Und ich finde, man kann sagen, das ist, als würde man seine Einbrecherkarriere nicht an der Tankstelle, sondern direkt mit dem Raub im Louvre beginnen.
Ja, und 2002 war ja eine Zeit, wo Fliegen, ehrlich gesagt, viel sicherheitsüberwachter war als jemals zuvor.
Genau, das ist nach 9-11 ja, ja. gewesen.
Also ich meine, vor 9-11 hätte ich alles, weißt du, da konnte man wirklich theoretisch mit einem Raketenwerfer und wahrscheinlich einer selbstgedruckten Briefmarke irgendwie ins Flugzeug reinstapfen. Aber ich erinnere mich noch an Urlaube, da war ich so 16, 17 dann, ne, so nach der oder zur Schulzeit, mit meinem besten Kumpel, da wurde man auf einmal richtig durchleuchtet. Mhm. War ja auch nachvollziehbar, ja. nachdem was passiert war.
Ja, genau. Also
und bis heute ist doch so, dass wenn man ins Flugzeug steigt, man immer das Ticket, also ich bin letzten Monat noch zweimal geflogen, man muss beim Einsteigen schon immer, dann muss man noch den Perso bereithalten, obwohl man schon am Check-in-Schalter ist, wo ich immer denke, ja. ich habe den jetzt schon dreimal ja. gezeigt.
Du, Basti.
Aber Frau Hartmann nicht.
Aber für die Einordnung. Also wir sind natürlich wirklich in einer Welt, in der Flughäfen jetzt durch 9-11 vor allen Dingen zu Hochsicherheitszonen geworden sind. Es gibt die Körperscanner, es gibt bewaffnete Wachen und natürlich ganz viele Regeln, die mit den Flüssigkeiten und so weiter im Handgepäck so streng sind, dass man halt nicht mal mehr eine Flasche Wasser oder eine Nagelfeile mitnehmen darf. Also das kennt man ja auch, ne?
Darf ich eine Sache zu der Flüssigkeiten-Sache sagen, die ich bis heute nicht verstehe?
Ja.
Man darf 100 Milliliter Flüssigkeit mitnehmen.
Von verschiedenen Dingen, immer 100.
Ja, aber 100 Milliliter.
Ja.
Ja, okay. Und ich möchte jetzt irgendwas mitnehmen, sagen wir mal, ich möchte wirklich Sprengstoff oder so zusammen mischen. Mhm. Dann habe ich halt 5 Döschen a 100 Milliliter dabei. Und das ist dann okay? Das ergibt doch gar keinen Sinn.
Du darfst ja nur alles, was in eine Plastiktüte passt, mitnehmen, ne?
Ich habe auch schon Leute mit 2 Plastiktüten gesehen. Ich habe auch jetzt mal 2 Plastiktüten dabei.
Also die werden sich schon was dabei gedacht haben, dass du auf jeden Fall so nicht genug Sprengstoff zusammenkriegst.
Um das Flugzeug in die Luft
ja. zu jagen. Hm. Um Schaden anzurichten, gehe ich jetzt mal von aus. Ich weiß es nicht. Aber da wird sich ja jemand was bei gedacht haben mit der Regel.
Ja, aber gut, das ist ja bei Regelungen von staatlicher Dings oft so, dass man sagt, da wird sich jemand was mhm. bei gedacht haben.
Wir haben ja jetzt schon gehört, dass Marilyn es aber zumindest schon 2-mal in Flugzeuge geschafft hat und übers ganze Land geflogen ist. Es ist natürlich jetzt sehr früh. Aber wie glaubst du, könnte so etwas funktionieren? Gibt es irgendeine Taktik, die du vermutest? Was glaubst du, wäre ein cleverer Plan?
Also natürlich die Granny-Karte spielen, wo sie bei 2002 ja erst 50 war. Aber schon ein bisschen auf die schusselige Oma machen, so wenn wirklich mal einer kommt. Also ne, dann sagt, wo ist ihre Karte? Ja, die habe ich jetzt und ich bin ganz nervös. Und die Handtasche, wo ist meine Handtasche? Das wirkt glaubhafter, als wenn das einem 19-jährigen Studenten passiert. Und das überhaupt erst reinkommen, wahrscheinlich die Leute einlullen mit Freundlichkeit und dann durchrutschen oder versuchen. Das Problem ist, wenn du in ein Flugzeug kommst, das ausgebucht ist, sind alle Plätze vergeben. Was machst du denn dann? Also ist schon ein bisschen kühner Plan, das zu machen, weil es ein Betrug ist, der so leicht auffliegen kann jederzeit.
Also Marilyn hat in einem ihrer seltenen Interviews später selbst zum Teil verraten, wie sie unter anderem versucht hat, dieses System am Flughafen zu hacken. Ihre Hauptmethode nannte sie selber die Blue Bag Technik. Das musst du dir so vorstellen. Sie geht zum Sicherheitscheck und wartet, bis eine in ihren Augen geeignete Person auftaucht. Sie suchte sich dafür explizit Männer aus, meistens, wie eben auch in der Geschichte beschrieben, einen gestressten Geschäftsmann, der irgendeine Form von auffälliger Tasche trägt, zum Beispiel eine blaue Laptoptasche oder ähnliches. Und dann heftete sie sich einfach an seine Fersen. Sie geht so dicht hinter ihm, als würde sie eben zu ihm gehören. Und die TSA-Agenten, also es sind ne, auch nur Menschen, die sind darauf trainiert, nach Waffen und Bomben zu suchen, aber nicht nach sozialen Anomalien. Um das kurz zu erklären, also TSA heißt Transportation Security Administration. Das ist was bei uns in Deutschland, ne, Transportsicheitsbehörde,
die zuständig sind. Das sind die, die das Schlüsselchen haben, um deinen Koffer aufzumachen, wo genau, das Sicherheitsschloss dran ist.
Die an den Sicherheitskontrollen auch stehen, die dich durch den Körperscanner schicken. Und bei uns in Deutschland ist es ja zum Beispiel so, dass die keine Bordkarte oder Ausweis erstmal prüfen, sondern nur das Gepäck.
Ist das so?
Also bei uns in Deutschland wird der Ausweis zum Beispiel von der Bundespolizei geprüft.
Das stimmt, aber wenn du einsteigen willst, musst du schon am Check-in über dieses Gerät dein Ticket ziehen.
Mittlerweile, klar, musst du vorher elektronisch ja einchecken, ne, bevor du da hinkommst. Aber diese Agenten selber sind dafür nicht zuständig, noch zu gucken, wer fliegt wohin, zeig mir dein Ticket, zeig mir deinen Ausweis. Die machen halt erstmal nur Gepäck.
Okay.
Und früher war das halt etwas anders alles geregelt. Da gab es noch nicht diese Vorscanner vor der Gepäckkontrolle. Und da ist sie erstmal dann immer durch. Und durch die Gepäckkontrolle ist sie dann eben mit diesem Blueback-Trick gekommen. Und sie wurde also im Grunde, wenn sie sich an so jemand angehangen hat, unsichtbar. Also, weil sie eben so tat, als würde sie dazugehören. Und sie nutzte die menschliche Psyche so ein bisschen als ihren Generalschlüssel aus. An den Gates, hat sie auch mal erzählt, drängelte sie sich gerne in große Familienbanden mit rein, also in größere
Gruppen. Das ist ein guter Trick.
Genau, also ne, die gerade in so einen Flieger steigen, ist teilweise ein bisschen chaotisch, so ein Pulk. Und da war sie dann einfach ein Teil von. Und manchmal sind auch andere Dinge passiert. Sie hat zum Beispiel, konnte man in einem Polizeibericht nachlesen, einmal von einem Mitarbeiter eine Frage gestellt bekommen, nämlich die Frage, sind Sie Maria Sandgren? Und sie hat einfach nur gesagt, ja, die bin ich. Und dann wurde sie durchgewunken. Es hat keiner überprüft. Das Ja hat gereicht.
Flughäfen haben ja so seltsame Regelungen. Zum Beispiel habe ich auch nie verstanden, wenn du aussteigst, mhm, ne, auf dem Gepäckband und das Gepäck läuft schon im Kreis und die Leute, ja, kommen vielleicht später als das Gepäck. Du kannst ja nehmen, was du willst. Es wird ja überhaupt nicht mehr überwacht.
Ja,
du kannst ja theoretisch, wenn du möchtest, kannst du aussteigen, du hast kein Gepäck dabei und nimmst dir zwei Koffer mit. Wenn der betreffende Kofferbesitzer noch nicht an dem Gepäckband ist, wird es überhaupt nicht mehr überwacht. Das habe ich nie verstanden. Also jeder kann sich theoretisch jeden Koffer nehmen, der da kommt.
Danke für diesen wichtigen Hinweis. Wenn ihr also Bock habt auf einen neuen Koffer, ein paar neue Klamotten.
Wir wissen ja schon von diesen ganzen Versteigerungen, wo man liegen gebliebene Koffer kaufen kann, ja, dass das meistens nur vollgeschnufte Unterhosen sind. Also da, ja, ist ja, das ist ja selten irgendwie, keine Ahnung, der Koh-i-Noor-Diamant in der Hose, weißt du?
Wichtige Dinge immer ins Handgepäck, Leute.
Das stimmt.
Ne? Aber ich muss sagen, und vielleicht erwischst du dich selber auch dabei, erinnert mich das Ganze, wegen dem Flughafen, wegen der Erschleichung und so weiter, unweigerlich an den Film Catch Me If You Can.
Ein bisschen, ja.
Du als Filmexperte hast ihn natürlich sicherlich gesehen. Kannst du kurz uns in die Thematik reinholen?
Ich kann den Namen gerade nicht rekurrieren. Wie heißt
Frank Abagnale.
Frank Abagnale Jr., genau. Mhm. Ist mittlerweile übrigens debunked worden, dass das ein, also dass der nicht nur es geschafft hat, die Welt zu foppen, in Form, mhm, dieses Betrugs, sondern dass auch seine Biografie eigentlich frei erfunden ist. Also, das ist alles nicht passiert. Ist aber egal. Spielberg hat einen Film draus gemacht. Es gibt einen wunderschönen Film von 2004 mit Leonardo DiCaprio als Frank Abagnale Jr., der es, ich weiß die Jahreszahl nicht mehr, 2002, 2003, 2004, der es geschafft hat, die Welt glauben zu machen, dass er Chirurg ist, dass er Verkehrspolizist ist, dass er bei der Bank arbeitet, der als Pilot es bis ins Cockpit von Pan Am Maschinen geschafft hat, der selber Checks gedruckt hat, die er sich selbst ausgestellt hat. Er hat ein System gefunden, wie er zum Beispiel bei Pan Am wöchentliche Gehaltschecks einziehen konnte, eine der größten amerikanischen Fluglinien, die es heute nicht mehr gibt, und hat sich halt jede Woche selber ein Gehalt von Pan Am auszahlen lassen und war dann schon als 18-, 19-, 20-Jähriger wohlhabend und hat aber auf dieser Betrugsmasche viele, viele Jahre gelebt, bis sie ihn dann irgendwann erwischt haben und wie viele andere Betrüger, zum Beispiel Kim.com, der auch vor ein paar Jahren ja mal aufgeflogen ist, hat er dann danach fürs FBI oder fürs CIA gearbeitet, weil Leute, die diese Fähigkeiten haben, also Schriften zu fälschen, falsche Checks zu erkennen etc., besonders in Zeiten vor der Digitalisierung natürlich Gold wert waren, als eine Art Spürhund für das FBI oder für das CIA, um andere Betrüger zu überführen. Und deswegen ist Frank Abagnale Jr. gar nicht so lange im Gefängnis gewesen.
Dann wollen wir mal gucken, wie es bei Marilyn weitergeht. Das erste offizielle Kapitel in den Polizeiakten, also der Moment, wo sie das erste Mal erwischt wird, ist im Februar 2004. Da ist unsere Protagonistin mittlerweile schon 62 Jahre alt. Also ich sollte an dieser Stelle vielleicht dazu sagen, wir haben ja schon gehört, sie selber hat gesagt, dass sie 2002, also 12 Jahre vor diesem Punkt, an dem wir jetzt sind, schon ihren ersten Flug sich erschlichen hat. Für die Zeit dazwischen gibt es jetzt keine weiteren Schilderungen, Aussagen oder irgendwelche Halbgeständnisse von ihr. Da hat sie wahrscheinlich einfach clevererweise nichts zu gesagt. Aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass zwischen dem von ihr genannten Start 2 und jetzt dem aktenkundig werden 2014 sicher immer mal wieder einiges passiert sind und einige Flüge stattgefunden haben, was aber eben nicht offiziell bekannt ist. Und habe ich ja gerade auch schon gesagt, ich nehme auch stark an, dass die Anwälte ihr aber geraten haben, diese ganzen Geschichteversuche oder Erfolge jetzt nicht explizit noch irgendwo aufzuzählen und zu nennen.
Ja gut, warum soll sie sich auch selber belasten?
Ja. Es beginnt mit den aktenkundigen Fällen, wie es sich für eine Legende gehört, mit dem Versuch ins Paradies zu fliegen nach Hawaii. Am 14. Februar, am Valentinstag, ist Marilyn am San Francisco Airport unterwegs und es klappt fast. Also sie schafft es durch die Sicherheitsschleusen, sie schafft es unbemerkt an den Gate-Mitarbeitern vorbei. Sie sitzt tatsächlich schon im Flugzeug nach Hawaii. Der Sieg scheint zum Greifen nahe, doch dann, während das Boarding noch läuft, kommt der Moment, der ihre Anonymität für immer beenden wird. Der eigentliche Passagier, ein Mann, der für genau diesen Platz bezahlt hat, kommt zu seinem Sitz und sieht, da sitzt ja schon jemand. Er spricht die Crew an, die Crew konfrontiert Marilyn und sie kann, Überraschung, natürlich kein gültiges Flugticket vorweisen und wird, noch bevor die Türen des Fliegers geschlossen werden, aus dem Flugzeug eskortiert.
Okay, aber das war ja schon, sagen wir mal, das Hauptproblem an den ganzen Scam, den ich am Anfang schon angesprochen habe. Was machst du, wenn der Flieger voll ist oder dein Sitz nicht also besetzt wird? Da hat sie nicht so weit gedacht, ne? Ist eine seltsame Art von Betrug. Also hat sie auch bei anderen Sachen betrogen oder war es wirklich nur Fliegen?
Soweit wir wissen, war es fast zu 100% nur Fliegen, ja.
Okay.
Es geht weiter. In Kalifornien wird sie dann wegen versuchten Diebstahls einer Dienstleistung und Hausfriedensbruch angeklagt. Sie bekennt sich schuldig und erhält eine milde Strafe, eine Bewährungsauflage. Und man könnte jetzt meinen, das wäre vielleicht eine wichtige Lektion, so eine zutiefst peinliche Erfahrung, von der man ja vielleicht sagen könnte, das versuche ich nie wieder. Aber schon 3 Tage später ist sie wieder am San Francisco Airport und versucht es erneut. Jetzt ja aktenkundig und auch das erste Mal mit ersten Artikeln in lokalen Zeitungen aufgetaucht. Und diesmal wird sie dort schon am Sicherheitscheck gestoppt. Aber auch das hält sie nicht auf. 2 Tage danach wird sie, immer noch im Februar 2014 sind wir jetzt, wieder am Flughafen aufgegriffen. Diesmal hat sie immerhin eine weggeworfene, bereits benutzte Bordkarte in der Hand, damit man zumindest zuerst mal das Gefühl hat, diese Person besitzt eine Bordkarte. Und so langsam wird Marilyn Hartman für die Polizei in San Francisco zu mehr als nur einem Aktenzeichen. Ihr Name macht die Runde. Man kann sich fast vorstellen, wie es bald so durch die Funkgeräte immer rauscht. Achtung an alle Einheiten, wir haben wieder eine Hartman-Sichtung in Terminal 3. Ich wiederhole, Oma Hartman in Terminal 3. Und so bekommt sie halt eben ein Gesicht, einen Namen und vor allem einen Ruf. Die Oma ohne Ticket. Im April 2014 gelingt ihr dann der nächste Coup, diesmal am Flughafen in San Jose. Sie versucht ein paar Mal, in den Tagen davor wird immer wieder abgewiesen, aber sie ist unglaublich hartnäckig und schließlich schafft sie es wieder durch die gesamten Sicherheitskontrollen vorbei an allen Scannern, allen Flughafenmitarbeitern und sie besteigt den Southwest Airline Flug nach Los Angeles und diesmal startet das Flugzeug. Sie hebt ab, sie ist in der Luft auf dem Weg nach L.A., ohne Ticket.
Aber ist seltsam, dass sich das nur darauf bei ihr beschränkt, oder? Also, dass es wirklich ausschließlich ums Fliegen geht, offensichtlich. Also, man weiß nicht, ob sie woanders noch betrogen hat. Und dass das so, das hat eher so zwanghafte Anteile, ne? Also, wenn man 2 Tage später, nachdem man verurteilt worden ist, schon wieder am Flughafen steht, dann geht es, glaube ich, nicht um Geld sparen, sondern dann geht es einfach darum, sich selber zu beweisen, dass es möglich ist, ne?
Dazu kommen wir natürlich später, aber guter Riecher. Der Trick fliegt diesmal erst nach der Landung am Los Angeles International Airport auf. Die Flugbegleiter machen dort eine routinemäßige Kopfzählung. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Die gehen manchmal auch noch im Flugzeug mit diesem Counter, wo sie immer wild draufklicken durch die Reihen.
Hab ich noch nie gesehen. Ja, machen sie?
Ja. Und sie stellen halt eben dort fest, wir haben einen Passagier mehr an Bord, als auf unserer Liste steht. Und Marilyn wird dann dort von der Flughafenpolizei in Empfang genommen. Sie wird wieder angeklagt. In Deutschland würde das heißen Hausfriedensbruch. Das wird als kleines Bagatelldelikt angesehen. Der Staatsanwalt nennt sie im Prozess das erste Mal eine sehr einsame Person. Das System sieht sie noch nicht als ernsthafte Gefahr, sondern als eine verwirrte ältere Frau. Und man gibt ihr eine sehr milde Strafe. Marilyn muss eine Kaution in Höhe von 500 Dollar zahlen und wird wieder auf freien Fuß gesetzt, aber mit der klaren Ansage, bitte machen Sie das jetzt nicht nochmal.
Das funktioniert immer gut bei Kriminellen. Ja. Das ist immer so, ah. Das haben die beim Abu-Chaka-Clan, glaube ich, auch schon oft. Da haben sie auch schon gesagt, ja, muss das denn sein?
Ja, man geht davon aus, dass sie das versteht, aber genau das...
Hat sie nicht verstanden.
Genau, ist der erste große Irrtum in diesem Fall. Denn jetzt beginnt im August 2014, ich nenne es mal Marilyns persönlicher Tourneemonat. Am 4. August wird sie am Flughafen von L.A. verhaftet, als sie einen weiteren Versuch startet, sich einen schönen Urlaub zu gönnen. Das Urteil wieder, 24 Monate auf Bewährung, 2 Tage Gefängnis, mit der klaren Anweisung, sich von Flughäfen fernzuhalten. Wenn sie schon auf Bewährung ist,
dann müsste sie doch jetzt in den Knast, oder nicht?
Sie kommt jetzt, das ist das Urteil von diesem Fall auf die Bewährung. Okay. Ja. Das Gericht urteilte in diesem Fall jetzt, weil vorher war ja nicht besonders viel irgendwie passiert, so hart, weil eben Marilyn aus den vorigen Verhaftungen, Anklagen und Strafen anscheinend gar nichts gelernt hatte. 3 Tage später, am 7. August, wird sie erneut am LAX verhaftet. Einfach nur, weil sie an einem Terminal herumlungerte und damit gegen ihre Bewährungsauflagen verstieß. Am 14. August, eine Woche später, taucht sie am Airport in Phoenix, Arizona auf. Festnahmeanklage wegen kriminellen Hausfriedensbruch. Am 26. August, keine 2 Wochen später, wird sie erneut in Phoenix verhaftet. Diesmal sitzt sie in einem Flughafen-Shuttle in der Nähe eines Terminals. Also
sie darf noch nicht mal mehr ins Shuttle?
Nein. Okay. Eigentlich nicht. Sie darf sich ja dem Flughafen nicht nähern nach der Bewährungsauflage. Und das ist jetzt innerhalb eines Monats, wenn man sich da drunter schreibt, 4 Verhaftungen an 2 verschiedenen Flughäfen in 2 Bundesstaaten. Das ist jetzt kein Zufall mehr, das ist ein Muster. Und wie du eben auch schon gesagt hast, erkennen die Menschen jetzt, das ist Zwang. Die Behörden fangen an zu verstehen, dass es hier nicht um eine harmlose, einsame Frau geht, sondern laut ihren eigenen Aussagen Marilyn mittlerweile ein chronisches, unkontrollierbares Problem ist. Die Fälle werden natürlich öffentlich und bringen die Flughafenbetreiber und auch die Behörden in eine Schusslinie. Klar, es gibt eine weitere Debatte um die Flughafensicherheit in den USA. Und dann passieren einige Dinge. Klar, die TSA in San Jose gibt zum Beispiel zu, dass es eine Schwachstelle gab und sie jetzt aber Änderungen vorgenommen haben. Southwest Airline gibt eine Konzernerklärung ab, dass Sicherheit immer die oberste Priorität bei ihnen ist. Das kann man ja immer total gut sagen. Die Politik schaltet sich ein. Und ja, plötzlich ist Marilyn eine nationale Sicherheitsdebatte, würde ich es mal sehr dramatisch formulieren.
Okay.
Du hast ja in der JVA gearbeitet, in Lingen damals, im Rahmen deines Psychologiestudiums. Hattet ihr dort ältere Straftäter, habe ich mich gefragt, weil ich finde, wenn man sich so ein Gefängnis vorstellt, als jemand, der noch nie in Berührung gekommen ist, dann denkt man eher an Leute zwischen, ich sag jetzt mal 20 und 50. Also ich sehe vor meinem inneren Auge, in meiner Vorstellung, vielleicht weil mir das in Filmen und Serien nicht gezeigt wurde, keine wirklich alten Menschen oder wie ich jetzt mal unscharmant sage, Omas und Opas in Gefängnissen, aber die muss es ja geben, oder?
Gibt es, aber womit ich mehr Berührung hatte, waren Leute in Sicherheitsverwahrung, die so lange im Gefängnis waren, dass sie dort alt geworden sind. Mhm. Das habe ich getroffen. Also Leute, die seit 40 Jahren im Strafvollzug waren und mit 30 reinkamen und jetzt 70 waren. Und die kriegt man auch in die Gesellschaft kaum noch integriert, weil natürlich deren... Die haben kein Internet gesehen, kein Euro, kein Handy. Also natürlich bei den im Fernsehen vielleicht mal, aber die haben es nie benutzt. Die sind mit Digitalisierung nicht vertraut etc. Und da das Leute in Sicherheitsverwahrung sind, kommen die im Zweifelsfall ja nie raus. Aber die leben halt gefühlt 1985. Und das ist schon, oder eher 1975, als ich da war, 2015, also 40 Jahre da, sind in den 70ern ins Gefängnis gekommen, sind heute noch da. Und sind dort alt geworden. An jetzt in meiner Zeit richtig alte Straftäter kann ich mich nicht erinnern. Mhm. Ich kann mich aber an Leute erinnern, die sich im Gefängnis wohler gefühlt haben als in der Freiheit. Mhm. Also wir hatten einen zum Beispiel, der sagte, wenn ich raus bin, begehe ich sofort Straftat, damit ich wieder hier bin. Und das hat er auch getan. Das hat er auch getan. Direkt am gleichen Tag. Aber man musste ihn trotzdem freilassen, weil so ist das Gesetz halt.
Obwohl er das angekündigt hat.
Ist absurd. Wir leben in einem Staat voller absurder Regeln und man muss den freilassen, obwohl es gibt halt keine Handhabe mehr, so eine Person, wenn sie dann ihre Zeit abgesessen hat, egal was immer die Person dann auch sagt, weiter festzuhalten. Ne? Und den musste man dann freilassen und der war eine Woche später, saß er wieder da. weil dessen normales Leben, in Anführungszeichen normales Leben, so katastrophal war, dass er sich im Gefängnis wohlgefühlt hat. Weil das Gefängnis ist natürlich in vielerlei Hinsicht eine massive Einschränkung und schlimm, aber auch eine Regelmäßigkeit. Du hast regelmäßiges Essen, regelmäßigen Schlaf, regelmäßigen Sport. Du bist, sagen wir mal, unter den meisten Umständen nicht bedroht nach Leib und Leben. Also klar gibt es das auch, aber das ist nicht die Regel. Und das ist etwas, eine Lebensstruktur, die Menschen aus den, sagen wir mal, aus Lebensumständen, die weder du noch ich sich annähernd vorstellen können, ersehen. Und die lieber im Knast sitzen, als zurückzugehen in Verhältnisse, die viel schlimmer sind als Gefängnis.
Was ich halt auch gerade so denke, du hast ja auch soziale Kontakte dann dort, auch wenn das Wärter sind oder andere Insassen. Aber wer weiß, wenn du rauskommst, ob da irgendjemand, sag jetzt mal, auf dich wartet oder niemand. Ob du komplett vereinsamt, gerade nach so einer sehr langen Haftstrafe, einfach nur irgendwo sitzt in deinem Einzimmer-Apartment sozusagen und bei Null anfängst. Und du hast, so skurril das klingt, einfach soziale Kontakte und Menschen um dich im Gefängnis.
Im wunderschönen Film Shawshank Redemption, einer der besten, die Verurteilten mit Tim Robbins und Morgan Freeman,
so
gibt es eine wunderschöne Szene, eine tragische Szene, wo ein Häftling namens Brooks, der 50 Jahre lang die Bibliothek des Gefängnisses geführt hat, entlassen wird. Der Film spielt in den 50er oder 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und Brooks ist dann auf einmal, nachdem er halt seit dem Ersten Weltkrieg eingeknastet war, mit der Realität der 60er Jahre konfrontiert, mit Schallplatten und jungen Leuten und sonst was. Und der hängt sich dann in seinem Raum, weil er mit dieser Welt keine Berührung mehr hat. Und kratzt dann noch in den Balken. Das ist ein ziemlich, bekanntes Bild. Kratzt dann noch Brooks was hier in den Balken, an dem er sich dann aufhängt.
Schreiben wir auch nochmal in die Shownotes. Da sind jetzt schon verschiedene Filmtipps drin.
Ich kann das, also die Verurteilten ist bis heute Platz 1 oder Platz 2 bei imdb.com, war damals kein Erfolg. Weil The Shawshank Redemption das Problem hatte, dass er parallel mit Jurassic Park und, ich krieg's nicht mehr zusammen, was noch lief, aber es lief Independence Day und Jurassic Park, glaube ich, parallel an. Ah. Und dieser Film ist dann damals völlig untergegangen. Kino ist aber ein absolutes Meisterwerk, den man gesehen haben muss. Einer der schönsten und besten Gefängnisfilme, die es überhaupt gibt.
So. Und wenn ihr was aus der Folge mitnehmt, das ja wohl auf jeden Fall.
Was
so.
Dieses kleine Filmtipp-Ecke, das können wir immer noch so als Sondernummer machen, weißt du, dass ich so eingeblendet werde vor so einem Blu-ray-Regal.
Gerne. Mhm. Auch jetzt auch noch Filmexperte.
Naja, das ist so ziemlich das Einzige, wofür ich Experte bin.
Das stimmt. Das
stimmt.
Es ist auch immer ein bisschen gruselig, wenn man hier, Basti ist Rotten Tomatoes, IMDb und weiß ich nicht was alles in einer Person antippt. Dann ist ja auch immer Zeit für einen kleinen Impulsvortrag von Basti Wielendorfer.
Ich stehe immer zur Verfügung.
Was ich erwähnenswert finde, ist, dass sie einmal, weil sie versucht, sich in einem Hotel einzuchecken und damit dann einen Identitätsdiebstahl begeht, dass sie dann zum Beispiel eine andere Anklage bekommt und es ist wohl so, dass der Richter sich das in diesem Fall nochmal anschaut, diese mittlerweile unglaublich lange, absurde Liste von Verhaftungen und sagt die Worte, und das finde ich wichtig, die Hilflosigkeit des Systems perfekt zusammenfasst. Der sagt, sie machen das immer und immer wieder und ich mache mir Sorgen, ich weiß aber auch nicht, was wir tun können. Und er erkennt irgendwann, dass einfache Strafen nicht wirklich etwas bringen. Später ist es dann auch so, als sie wieder einmal irgendwo festgenommen wird, dass der Richter, ein anderer Richter, sie dann einweist in eine Pflegeeinrichtung. Es gibt jetzt schon in ihrer Historie Gefängnis, Psychiatrie, betreute Wohneinrichtung, Pflegeheim. Also es ist wirklich eine endlose Schleife aus Verhaftung, Einweisung, Entlassung und dem sofortigen Rückfall. Und ihre Pflichtverteidigerin sagt später das, was alle im Gerichtssaal wahrscheinlich auch gedacht haben. Und zwar sagt sie, das Strafrechtssystem ist nicht dafür ausgestattet, mit Menschen wie Frau Hartmann umzugehen. Sie ist nicht gewalttätig, sie ist keine Gefahr im klassischen Sinne, aber sie bricht eben beharrlich das Gesetz. Und während das System also immer wieder rätselt, was es mit ihr anfangen soll, plant Marilyn ihr Meisterstück, der Coup, der sie endgültig von einer lokalen Kuriosität zu einer internationalen Berühmtheit machen wird. Wir befinden uns jetzt im Januar 2018. Marilyn Hartmann befindet sich mal wieder am O'Hare Airport in Chicago, ihrem, naja, man könnte es jetzt zynisch so nennen, zweiten Zuhause. Am Tag davor hat sie noch versucht, einen Flug nach Connecticut zu erwischen, wurde aber abgewiesen. Und jeder normale Mensch würde jetzt wahrscheinlich frustriert nach Hause gehen, aber Marilyn übernachtet einfach am Flughafen. Sie kennt sich ja dort aus. Und am nächsten Tag ist sie wieder auf den Beinen, frisch und munter und bereit für ihren nächsten Versuch. Sie spaziert zielstrebig zum British Airways Terminal. Ihr Ziel ist diesmal der ganz große Sprung über den Atlantik. Sie will nach Großbritannien. Für mich absolut nachvollziehbar. In meine Lieblingsstadt, nach London. Und du ahnst vielleicht schon, was passiert.
Nein.
Du kannst ja mal vermuten, wenn ich sage, es macht sie zu einer internationalen Bekanntheit. Wird es gut laufen, wird es nicht gut laufen? Wie weit kommt sie?
Naja, also sie wird es wahrscheinlich schaffen, oder? Sonst wird sie ja nicht eine internationale. Also wenn sie direkt am Flughafen abfangen, wäre sie keine internationale Bekanntheit, ne?
Sie schafft es, an den TSA-Pre-Check-Agenten vorbeizukommen. Der Pre-Check.
Aber ab dem Zeitpunkt muss doch, also wenn sie jetzt schon 33 Verurteilungen hat und jeder die verrückte Flugoma kennt, dann muss sie doch mittlerweile, also das ist doch so ein bisschen wie in so einem alten Film, weißt du, wo sie irgendwo so ein Foto von so einem Typen an der Tür in der Bar haben, wo draufsteht, den nicht. Also, weißt du, wo der Türsteher nur so drauf gucken muss und sagen muss, ah, den nicht.
Den nicht.
Den nicht.
Ja.
Verstehst du? Also eigentlich müsste sie doch jetzt allen Beteiligten bekannt sein.
Ja, das weiß man nicht. Also der Pre-Check, das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, ist nicht der normale Check-in, sondern so eine Expressschlange für vertrauenswürdige Reisende, für VIPs. Diplomaten können da auch durch und so weiter. Und Marilyn, unsere Meisterin der sozialen Tarnung, hat es geschafft, da durchzukommen. Und die Staatsanwaltschaft wird später im Bericht festhalten, dass sie ausgesagt hat, sie habe einfach ihre Haare benutzt, um ihr Gesicht zu verbergen und sei an zwei Agenten einfach vorbeigegangen zum Gate.
Okay.
Dort mischt sie sich
unter. Das ist aber wirklich schwere. Also, ich hätte gedacht, dass sie sich wenigstens irgendwie maskiert, weißt du?
Nee.
Also mit Perücke und Schnurrbart oder so.
Wird hier nicht Day of the Jackal. Das wird jetzt hier nicht fancy.
Macht einfach die Haare ins Gesicht. Ja.
Und am Gate mischt sie sich unter die Passagiere, die nach London wollen. Sie steigt in eine Boeing 787. Sie sucht sich einen freien Platz und dann schließen sich die Türen. Das Flugzeug rollt zur Startbahn und es hebt ab. Ziel. Ladies and gentlemen, welcome aboard this flight to London Heathrow Airport. Du weißt, ja. Und sie ist wieder dabei, ohne Ticket, ohne Bordkarte, ohne Pass, fliegt jetzt eine 66-jährige Frau über den Atlantik, genau wie sie das in den 2000ern schon einmal getan hat. Der Schwindel fliegt erst nach einem stundenlangen Flug bei der Einreise in Großbritannien selber auf. Die britischen Grenzbeamten fragen dort natürlich nach ihrem Pass und sie hat keinen, dann fragen sie nach der Bordkarte, hat sie natürlich auch nicht. Und die Beamten sind fassungslos. Sie wird sofort festgesetzt und in den nächsten Rückflug nach Chicago gesetzt. Als sie dort landet, wartet natürlich bereits die Polizei wieder auf sie. Und diesmal ist es eine große Nummer, also eine internationale Blamage für die Sicherheitsbehörden. Die Anklage lautet, in Deutsch übersetzt, schwerer Hausfriedensbruch und Diebstahl einer Dienstleistung im Wert von Tausenden von Dollar. Aber das System tut sich immer noch schwer. Die Verteidigung argumentiert natürlich weiterhin mit der psychischen Verfassung von Marilyn. Und das Urteil von März 2019 ist gemessen an der Tat immer noch erstaunlich milde. 18 Monate auf Bewährung und gerichtlich angeordnete psychologische Beratung. Zusätzlich bekommt sie allerdings jetzt eine elektronische Fußfessel angelegt. Und natürlich wieder das strikte Verbot, jemals wieder einen Flughafen ohne gültiges Ticket zu betreten.
Aber ich meine, das Interessante daran ist ja, das, was der grundsätzliche, das grundsätzliche Problem dahinter ist ja, ist nicht die Omi, die, also der, die Fluggesellschaft ein paar hundert Dollar kostet pro Flug, sondern die Erkenntnis, dass wenn diese Oma mit Haare ins Gesicht es schafft, einfach ein Flugzeug zu betreten, dann schafft es halt auch jeder andere, der es möchte. Das ist ja das, was daran so gruselig ist.
Mhm.
Also wenn wir jetzt von Attentätern, was auch immer sprechen, das, was schon passiert ist. Es hat mich persönlich nach dem 11. September immer gewundert, dass das nie wieder passiert ist. Dass nie wieder eine Maschine als Waffe missbraucht wurde. Weil ja, es gibt jetzt Sicherheitsvorschriften, man kommt nicht ins Cockpit rein. Es ist man darf ja nichts Spitzes mit dem Handgepäck haben, nicht mal eine Nagelschere und so. Aber wenn man dann mitbekommt, dass es eine Oma ohne Ticket und ohne jegliche Kontrolle da reinschafft, dann ist halt der Gedanke, dass das jemand vielleicht mit einer Handfeuerwaffe schaffen könnte, ja auch da.
Ne? Weil sie hat nichts im Gepäck. Das ist jetzt eine verwirrte Oma, in Anführungsstrichen, die im Flieger sitzt. Da sitzen übrigens, glaube ich, tatsächlich gefährlichere Leute drin. Also im Sinne von, das Ausrasterpotenzial ist ja gigantisch. Eine Freundin von mir ist Flugbegleiterin und Pörserin und was die immer für Geschichten hat, da denkst du dir wirklich, wow. Also auch Leute, die anderen Schläge androhen und also da sitzen ja, guck mal, da sitzen in jedem Flieger zwischen 300 und 800 Leuten, ich weiß nicht, unterschiedlich, ne? Wenn nur jeder Hundertste richtig hart einen an der Klatsche hat.
Was ich bei meinen letzten Flügen definitiv bestätigt
habe. Ja, dann hast du halt wirklich immer zwei Psychopathen mindestens an Bord. Also die auch keine Gewalt scheuen, die so psychisch wie physisch und so. Also deswegen, die tut ja tatsächlich keinem was. Im Grunde, natürlich darf das eigentlich nicht passieren, aber eigentlich erschleicht sie sich nur die Dienstleistung. Es ist, glaube ich, unmöglich, wie du sagst, eine Handfeuerwaffe an Bord zu schmuggeln. Das wird nicht klappen.
Es gibt wenige Dinge, die... wo Leute ihre sozialen Manieren mehr vergessen als im Flugzeug, finde ich immer. Also im Flugzeug merkst du immer, die Leute sind unhöflich, ruppig. Mhm. Weißt du, man kämpft um die Armlehne mit irgendjemandem, den man noch nie gesehen hat. Ich begrüße immer jeden, neben dem ich sitze. Ich sage guten Abend, guten Tag und was. Und dann kriegst du immer so, und dann so, was ist mit denen? Also warum kann ich normal Hallo sagen? Ich muss jetzt 12 Stunden neben dem sitzen. Ich muss mit dem ja jetzt nicht danach in Urlaub fliegen oder irgendwie befreundet sein. Aber so 2, 3 Sätze wechseln ist ja nicht schlimm. Aber 80% der Leute im Flugzeug sind genervt, aggressiv, unangenehm und irgendwie, nee. Und das Absurdeste finde ich, weil ich sitze ja immer Notausgang, weil ich Flugangst habe, ist immer die Situation, dass die Stewardess ja gegenüber von dir Platz nimmt, in einem besser gesicherten Teil. Man die aber nicht angucken darf so richtig, weil die redet nicht mit einem. Ich habe das ein paar Mal schon versucht. Ich gucke, da sitzt dann immer so und denke so, wenn die mich jetzt anlächelt, dann sind wir sicher, dann passiert nichts. Aber die lächeln eigentlich an, die gucken immer so nach unten und ich denke so, warum guckt die mich denn nicht an?
Weil die sich sonst im Zweifelsfall einfach mehrfach am Tag mit einem Vollidiot unterhalten muss. Du weißt ja auch nie, wer da sitzt.
Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich komme ich auch creepy rüber, wenn ich da auf zwei Tavor sitze und komisch grinse.
Ne? Die Frau arbeitet ja sozusagen auch, ne? Also, dass sie da jetzt keinen Bock hat auf einen 5-Stunden Smalltalk mit dir.
Für eine Million würde ich den Job nicht machen. 1 Million Monatslohn, ich würde sagen, ne, am Arsch. Auf keinen Fall.
Vor allen Dingen du, Basti, nimmt ja dann immer so ganz, also Tavor sind so ganz starke Berührungstabletten. In deiner Wahrnehmung sitzt du da und bist freundlich, lächelst und redest mit den Leuten. Mal, so in der Wahrnehmungsschnitt, wie die Frau sitzt da, da sitzt ein Typ, der sabbert aus einem Mundwinkel, der kann überhaupt nicht mehr reden und macht immer nur, hör es auch sicher auf.
Nee, also, ich habe 40 Minuten nicht geblinzelt, das ist das
Problem. Oder das? Also, aber irgendwas wird komisch an dir gewesen sein.
Ja, ich glaube, ich komme ein bisschen komisch rüber im Flugzeug.
Oh Mann, ey, das ist.
Aber es funktioniert. Ich kann jedem nur Neuroleptika empfehlen, wenn man Flugangst hat. Das ist wirklich super. Das Ding kann brennen, ich merke nichts. Ich sitze da drin, theoretisch würde das Flugzeug abstürzen, alle um mich herum schreien, atmen die Sicherheitsmasken und ich würde nur "He's got the whole world in his hands" singen.
Schön.
Ich würde es nicht jucken.
Das wäre auch total toll, ehrlich gesagt.
Und was passiert jetzt mit Marilyn? Die muss doch jetzt irgendwann auch mal in den Knast, oder?
Wir wissen ja jetzt schon, dass Marilyn diese elektronische Fußfessel auch trägt. Aus diversen Delikten und Verurteilungen davor. Und jetzt könnte man ja denken, okay, die wird sie ja davon abhalten. So kann man sie ja jederzeit orten. Aber nein, sie ignoriert das Ding einfach und fährt trotzdem zum Flughafen. Und diesmal, als sie dann dort verhaftet wird, ist auch einfach Schluss mit lustig. Also der Richter ordnet an, sie ohne die Möglichkeit einer Kaution direkt ins Gefängnis von Cook County zu stecken. Und die Flughafentüren, so scheint es zumindest, haben sich für Marilyn für immer geschlossen. An diesem Punkt, finde ich, müssen wir die Chronologie mal kurz anhalten und die Frage stellen, die ja sehr offensichtlich über allem schwebt. Warum? Warum? Also, sie ist ja keine brillante Trickbetrügerin. Sie ist ja eben nicht so ein Hochstapler wie in Catch Me If You Can. Ist sie eine zutiefst kranke Frau, die nicht anders kann? Das ist natürlich eine sehr komplizierte Wahrheit, aber... Es gibt auch natürlich Theorien aus TV-Interviews. Es gibt natürlich diverse Begutachtungen. Sie war ja auch in der Psychiatrie und so weiter. Hast du eine Vermutung, was zum Beispiel dahinter stecken könnte?
Einsame Zwänglerin, würde ich sagen. Also wahrscheinlich jemand mit ganz wenig sozialen Bindungen. Mhm. Vielleicht aus einer gewalttätigen Ehe rausgekommen oder immer alleine gewesen. Und also ich bin mir relativ sicher, bauchgefühlsmäßig, dass diese Frau einsam ist und dass sie wenig familiäre Bindung hat, wenn sie Kinder hat, wenig Kontakt hat und dass sie entweder, dass das so ein Lebensinteresse war, irgendwas mit Flugzeugen zu tun zu haben, vielleicht Stewardess zu werden und die das aufgrund privater oder biografischer Dinge nicht werden konnte oder oder halt wirklich sowas wie so ein innerer Zwang zum Bruch des also wie bei Kleptomanen, die klauen ja auch nicht, um Sachen zu haben, sondern die klauen des Klauenhabens wegen. Mhm. Also ja. Kleptomanie ist ja das zwanghafte Stehlen von Gegenständen und davon habe ich auch welche getroffen, da geht es überhaupt nicht darum, was man klaut. Das sind keine Leute, die in die Bank einbrechen und Schießlöcher leer räumen, sondern die klauen irgendwas. Ja. Völlig egal. Die klauen an der Kasse Sachen, die sie direkt danach vorm Supermarkt wegwerfen. Einfach nur für den Nervenkitzel. Und diese Störung, dieses, sagen wir mal, Thrill-Seeking in Form von eines Gesetzesbruchs, eines Regelbruchs, gibt es natürlich auch bei anderen Dingen, als zum Beispiel bei Diebstahl. Und ich glaube, dass die Dame da wahrscheinlich einen Genuss draus erfährt oder eine Befriedigung draus erfährt, wenn sie es schafft.
Ja, also da muss man dazu sagen, sie hat natürlich verschiedene Diagnosen an den verschiedenen Orten von verschiedenen Psychologen bekommen. Sie selber hat mal in einem TV-Interview gesagt, dass die meisten gesagt haben, sie leide an einer bipolaren Störung. Eine Diagnose, gegen die sie sich lange gewehrt habe. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also eine bipolare Störung ist gekennzeichnet durch extreme Stimmungsschwankungen in den sogenannten manischen Phasen. Mhm. Erleben Betroffene oft einen Realitätsverlust, fühlen sich euphorisch, unbesiegbar, voller Energie und neigen dann auch zu extrem risikoreichem, impulsiven Verhalten. Und in den depressiven Phasen dominieren Gefühle wie Hoffnungslosigkeit, Leere und starke Fluchtimpulse. Und ihr wiederholter Wunsch, an einen, wie sie selber sagt, warmen Ort zu fliegen, um zu sterben, hat sie einem Beamten mal gesagt in einer Aussage, könnte eben ein Ausdruck dieses tiefen Fluchtbedürfnisses aus einer unerträglichen Realität sein. Es gibt noch viele andere, viel bizarrere Erklärungen. Eine weitere lautet zum Beispiel, und das muss ja irgendeine Form von Angst oder Psychose sein, dass sie ein Whistleblower-Trauma-Syndrom hat. Also das heißt, sie hat eine komplett alternative Realität für sich erschaffen, wahrscheinlich weil ihr eigenes Leben einfach furchtbar war. Und in ihrer eigenen Geschichte ist sie in ihrer Jugend Zeugin von korrupten Machenschaften geworden, okay, von Strafverfolgungsbehörden und sei daraufhin in einer Art Zeugenschutzprogramm beraten. Und diese Wahnvorstellung dient in ihrer Logik dazu, ihrem chaotischen, schmerzhaften Leben einen Sinn und eine übergeordnete Bedeutung zu geben. Also in dieser Welt, die sie sich erschaffen hat, ist sie dann eben keine bemitleidenswerte, einsame Frau, sondern sie ist eine wichtige Whistleblowerin. Die Hauptfigur ist in einem globalen Spionage-Thriller und das schützt ihr Ego.
Also eine gesamt verkehrte Realität, in der sie lebt.
Genau.
Aber das hätte sie doch wahrscheinlich direkt, also normalerweise bei solchen Leuten, die sowas haben, die hauen dir das dann auch direkt um die Ohren, also wenn du die verhörst, weißt du? Die sagen dir dann halt sofort, ich bin Agentin, ich bin von der Polizei, ich bin vom CIA. Es gibt ja so Psychosen, dass Leute das glauben.
Ja.
Und die glauben, dass irgendwelche unsichtbaren Mächte sie steuern oder sowas. Und normalerweise ist das relativ schnell. Also sind so Psychosen, das ist so ein bisschen wie dieser alte Gag mit Veganern. Wie erfährst du, wer ein Veganer ist? Er erzählt es dir nach 5 Minuten. Und bei Psychosen ist das auch ein bisschen so. Die erzählen dir das auch nach 5 Minuten. Dass sie halt in einer geheimen Organisation sind oder das. Weißt du?
Ja, und das ist jetzt natürlich für uns auch schwierig, weil diese widersprüchliche Haltung dazu und auch zu diesen Diagnosen ist immer anders, auch von Marilyn. Also in einem Moment benutzt sie die Krankheit als Erklärung vor Gericht und erzählt diese Geschichte sehr glaubhaft. Und im nächsten sagt sie dann wieder in der Befragung oder in diesem Interview mit einem Lachen, ja, ich weiß, dass Sie die psychische Krankheit betonen. Die Strafverfolgungsbehörden hätten das natürlich gerne, aber nein, also mir geht's ziemlich gut. Und das wechselt halt
ja,
total
aber
extrem
ab. Bipolar könnte es natürlich auch sein. Ich kannte mal jemanden, der bipolar war. Das sind Menschen, mit denen es sehr schwer ist, auszukommen, weil du diese beiden, besonders in der Beziehung oder so, weil du diese beiden Persönlichkeiten, dieses extrem hoch, extrem niedrig, mhm, das sich ohne jegliche Realitätsbezug und ohne Grund abwechselt, kaum auszuhalten ist. Also
ja,
du hast eine Partnerin, die morgens aufwacht und am liebsten sofort irgendwie 35.000 tolle Sachen machen will und abends kurz davor ist, vom Dach zu springen und du weißt nicht warum und es gibt auch keinen Grund dafür. Es gibt keinen Anlass, es gibt keine äußeren Umstände, die das bewegt haben, es ist irgendwie aus dem Nichts und dann sitzt ich hatte mal so eine Partnerin, sitzt hier da und starrt 2 Stunden lang an die Wand und sagt kein Wort mehr und du weißt nicht, was passiert ist. Mhm. Und das ist als Partner, ich habe das ungefähr 1 Monat ausgehalten, bevor ich gesagt habe, das kann ich nicht, tut mir leid.
Aber das ist ja sehr gut, dass du dich daraus lösen konntest.
Gott sei Dank, ist auch schon was her, aber ist hart.
Ja, wenn ihr in so einer Situation seid oder jemanden kennt, wo ihr das vermutet, dann versucht etwas zu tun, die gängigen
nicht, dass diesen Menschen nicht zu helfen ist, aber die müssen sich am Ende selbst für Hilfe entscheiden. Das Umfeld kann, also jemand mit einer bipolaren Störung kann, das ist ehrlich gesagt wie so eine Nuklearrakete in dein Leben als normaler Mensch, weil du kannst nichts machen, du kannst der Person nicht wirklich helfen und du kannst nur daneben stehen und gucken, wie die sich kaputt macht.
Ja, aber entweder ist dann natürlich der Weg eine Trennung von der Person oder man kann sich auch als Angehöriger Hilfe suchen, wenn man denn entscheidet, dass man zusammenbleiben möchte in einer
Form. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Tut das bitte dann.
Solche Leute sind nebenbei auch oft promiskuitiv und Betrüger. Also man wird von Bipolaren auch gerne betrogen.
Okay.
Ist nicht so schön.
Nee, das ist...
Ich rate ab, 2 von 5 Sternen bei Google. Bipolare Partner, 2 von 5 Sternen.
Ist für die Leute halt auch krass, ne? Weil die haben die Diagnose und ich glaube, das ist etwas, was du nie final therapieren kannst. Du kannst es nur einstellen, aber du hast es ein bisschen dein Leben lang, ne? Es geht nicht weg, oder?
Ja, also du kannst dich schon therapieren lassen, aber bipolar zu sein, ist, das klingt immer so, weißt du, wie...
Ja, genau.
Aber nee,
total bescheuert.
Ist nicht gut.
Ja.
Ist fürs Leben, glaube ich, sehr schwer. Auch für den Betroffenen, aber auch fürs Umfeld, weil mit diesen Leuten kann man nicht leben, die machen dich kaputt.
Das ist
nicht möglich.
Marilyn hat halt diese Diagnose an verschiedenen Stellen immer wieder bekommen. Deswegen würde ich die jetzt mal als gesichert annehmen.
Die Reaktion darauf, sagen wir mal, so eine Berufsbetreuung, was ich bei der so interessant finde, ist, dass sich so stark auf das Fliegen, also natürlich weiß man bei dieser Person jetzt nicht, sie ist ja nie beim Clown erwischt worden oder so. Also ich würde eigentlich denken, dass das eine Frau ist, die in allen Umständen ihres Lebens betrügt. So. Das erinnert mich aber auch so ein bisschen, also dieser Fall ist natürlich ein relativ weiter Sprung, aber irgendwie von der Persönlichkeit und von dem, was da passiert, erinnert mich so ein bisschen an Rentierbaby. Hast du Rentierbaby gesehen auf Netflix?
Ja.
War ja eine wirklich beeindruckende Serie. Es geht um einen jungen Mann, der berichtet davon, wie er aus Höflichkeit einer sehr übergewichtigen jungen Frau, die in seine Bar kommt, wo er als Barkeeper arbeitet, ein Getränk ausgibt. Und er weiß aber nicht, dass diese Frau einen Hang zum Stalking hat und dieses Getränk als so eine Art Eröffnung eines Liebesreigens sieht.
Ja.
Und beginnt sich dann spontan in ihn zu verlieben, sich auf ihn so gesehen zu matchen und nicht mehr aufzuhören.
Nee.
Und die ist
obsessed.
Die ist völlig obsessiv mit ihm und folgt ihm überall hin, sitzt halt an der Bushaltestelle vor seinem Haus für Tage im Regen und wartet, dass er da rauskommt. Und das, was die Serie so großartig macht, ist, dass sie weder als Monster dargestellt wird, noch er als Sympath. Das ist das, was wirklich, also
ja.
Man am Ende ist man wirklich gespalten, weil man denkt, der Typ ist irgendwie selber kaputt und sie versteht man auch ein Stück weit, weil sie halt auch kaputt ist. Und das ist wirklich sehr fair dargestellt.
An der Stelle muss man vor allen Dingen dazu sagen, ist das deshalb so beeindruckend, weil das ist eine wahre Geschichte. Der Mann, von dem Basti eben gesprochen hat, der diese Stalkerin hat, ist auch Comedian. Diese Auftritte, die teilweise nachgespielt werden in der Serie, gibt es auch noch wirklich im Original auf YouTube und so weiter. Also es ist wahnsinnig interessant. Und er hat selber das Drehbuch zur Serie geschrieben und auch diese Serie. Und das ist deshalb natürlich besonders beeindruckend, weil er sich selber eben auch nicht als gut darstellt und die Fehler zeigt, die er gemacht hat. Und zwar sehr, sehr schonungslos. Also da habe ich schon richtig großen Respekt vor. Ja, auf jeden Fall. Boah, jetzt habt ihr aber... Also jetzt kommt ihr ja gar nicht mehr zum Friends in Crime hören.
Ja, weil ich hau eine Empfehlung nach der anderen raus. Aber Rentierbaby kann man wirklich gesehen haben. Ja. Hat mir sehr gut gefallen.
Ihr habt jetzt wirklich eine lange Liste. Also ihr müsst euch jetzt eine Woche frei nehmen. Liebe Grüße an die Chefin oder den Chef von Sandra Sprünken, Basti Bielendorfer. Es ginge nicht anders. Jetzt haben wir viel über das Warum gesprochen. Die andere Hälfte der Frage ist natürlich das Wie. Aber ich glaube, da habe ich ja schon... Ich sag mal, die Kette von Versäumnissen auf 3 Ebenen vorhin schon mal aufgedröselt. Sicherheitscheck der TSA. Die gucken nur nach verbotenen Gegenständen. Deswegen fühlen die sich nicht zuständig. Das Gate. Der Gate Agent, der die Bordkarte scannt. Aber jeder, der mal geflogen ist, weiß, wie chaotisch das auch bei so einem Boarding zugehen kann. Und alles geht irgendwie durcheinander. Und sie ist da irgendwie manchmal durchgeflutscht. Und dann drittens die Flugzeugcrew. Wenn die Flüge nicht 100% ausgebucht sind, gibt es ja immer leere Sitze. Und die verlassen sich darauf, dass schon vorher die Bordkarte geprüft wurde. Das kennt man ja, bevor man in die Gateway geht oder so, wird man geprüft. Und ins Flugzeug, da muss man eigentlich in der Regel nicht nochmal zeigen, sondern wenn man Glück hat, findet man den leeren Platz, wo dann auch keiner hinkommt und dann passt es irgendwie. Also das sind so die drei Stellen, wo Dinge hätten auffallen können und sie sind ja auch oft aufgefallen, aber nicht jedes Mal. Und wenn wir dann nach dem Wie fragen, finde ich, kann man sagen, zusammengefasst hat Marilyn halt einfach so eine ganze Kette oder Reihe von menschlichen Faktoren ausgenutzt und über allem schwebt ja, finde ich, irgendwie ihr größtes Kapital, nämlich ihr harmloses Aussehen, ihr Alter. Stichwort so Stereotypen-Bias.
Klar, nette Omi, ne? Das, genau. Da rutscht man auf jeden Fall schneller mit durch, als wenn du jetzt irgendwie ein bärtiger 30-Jähriger mit Brille wärst oder so. Also
ich glaube zum Beispiel, dass ein schwarzer Mann in seinen 30ern, der wäre nicht einmal irgendwo hingekommen.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Weil das Stereotypisierung ist und Dinge wie Racial Profiling, durch diese ganzen Muster ist sie durchgefallen und keiner hat erkannt, dass diese ältere, harmlos wirkende, weiße Omi tatsächlich eine Täterin ist, so.
Das ist ja sogar bei Serienmörderinnen so. Ja, also auch, es gibt ja auch viele ältere Damen, die Leute ermordet haben. So. Und auch da ist es oft nicht glaubhaft, dass man denkt, die Oma hat doch nicht ernsthaft den und den vergiftet und so. Und das gibt es durchaus, ne? Und eine der grausamsten Drogendealerinnen, Griselda, ich weiß den Nachnamen nicht mehr.
Oh, jetzt kommt der nächste Netflix-Serientipp mit Sophia Vergara.
Fand ich fürchterlich, fand ich beschissen. Aber das ist auch eine mittelalte Kolumbianerin gewesen, die ein Drogenkartell geführt hat. Und keiner hat sich vorstellen können, wenn er diese kleine, großbusige Frau sieht, dass die irgendwie eine eiskalte Mörderin ist. Also der Unterschied zwischen Optik und Auftreten und der eigentlichen Tat macht halt die Unglaubwürdigkeit umso größer und macht auch die Wahrscheinlichkeit, dass du damit durchrutscht, größer. Und dass, wenn eine süße Omi irgendwie sagt, oh, ich weiß nie, wo mein Ticket ist. Es wundert mich, dass sie überhaupt, also bei diesen Zählungen und so, dann erwischt haben. Also wenn ich sie gewesen wäre, hätte ich dann komplett auf die verwirrte Oma-Karte gesetzt und dann wäre schon irgendjemand gekommen und hätte gesagt, ach, alte Lady, ist schon okay, wir bringen sie jetzt raus aus dem Flugzeug und so. Ich finde ja im Gegensatz zu dir auch nicht, dass sie jetzt so liebenswert aussieht.
Aber ungefährlich harmlos, also sie sieht doch...
Ja, harmlos schon, aber sie hat schon was, sie hat was Verschmitztes hinter den Augen. Aber was ist denn jetzt grundsätzlich mit ihr am Ende passiert?
Wir kommen jetzt zu ihrer letzten Flucht. Und zwar sind wir mittlerweile im Jahr 2020, also im großen Corona-Jahr. Marilyn sitzt nach ihrer Verhaftung im Oktober 2019 eben im Cook County-Gefängnis. Diesmal ohne die Möglichkeit, auf Kaution freizukommen. Und es scheint, als hätte das System sie endlich im Griff. Doch dann passiert etwas, das niemand vorhersehen konnte. Die Corona-Pandemie bricht aus. Die Gefängnisse in den USA sind überfüllt und werden zu Hotspots für das Virus. Um eine Katastrophe zu verhindern, werden landesweit Initiativen gestartet, um nicht gewalttätige und risikoarme Häftlinge zu entlassen. Und klar, Marilyn passt perfekt in dieses Raster. Sie wird wieder in eine betreute Wohneinrichtung gesteckt. Die Wohneinrichtung trägt den ironischen Namen A Safe Haven und dort wird sie unter strenge elektronische Überwachung gestellt. Das bedeutet diesmal in ihrem Fall, sie muss wieder ihre Fußfessel tragen. Diesmal ist es auch noch eine GPS-fähige Fußfessel. Und ein ganzes Jahr ist es erstmal ruhig um Marilyn Hartman. Es scheint, als hätte das System endlich eine Lösung gefunden, die funktioniert. Eine betreute Umgebung plus eine lückenlose Überwachung. Und man wagt es kaum zu hoffen, aber vielleicht ist das Ende ihrer Karriere als blinde Passagierin. Doch am 16. März 2021 passiert es wieder.
Das ist natürlich auch irgendwie klar bei jemandem, der einen Zwang hat, ne? Also.
Ja, man hofft, glaube ich, immer dann auch im Rahmen von Therapien, von Zeit, die verstreicht, dass sich etwas ändert.
Das ist wie bei Stalkern. Das ist. Es gibt psychische Störungen, die lassen sich fast nicht therapieren. Also ja, bei Narzissten, wir haben ja schon mal über Narzissmus gesprochen, das ist auch, Narzissmus lässt sich auch fast nicht therapieren, weil um jemanden zu therapieren, muss er in der Lage sein, erstens Ratschläge von außen anzunehmen oder zumindest eine Beobachtung von außen zuzulassen.
Ja, Einsicht. Ja.
Und eine Art von Einsicht zumindest zu gewinnen. Nicht jetzt komplette Einsicht, aber eine Art von Einsicht. Und das ist ja die Haupteigenschaft von Narzissten, dass sie das zum Beispiel nicht können. Und bei Zwänglern auch schwierig.
Ja. Der Auslöser für Marilyns Verhaftung ist ein TV-Interview. Und zwar ein Interview, das sie Monate zuvor im Gefängnis selber gegeben hatte, wird jetzt ausgestrahlt. Und dieser Stress, diese öffentliche Zurschaustellung, so erklärt sie es später, löst wieder ihre unkontrollierbare Fluchtreaktion aus. Sie will weg, so weit weg wie möglich. Sie verlässt die Wohneinrichtung. Und in dem Moment, als sie den erlaubten Radius verlässt, festgelegt durch die GPS-Fußfessel, geht im Büro des Sheriffs von Cook County ein Alarm los. Die Beamten können nun live, ich stelle es mir gerade ein bisschen dramatisch vor.
Alle sitzen vor so einem Bildschirm, ja, und gucken der Oma dabei zu, wie sie im Taxi zum Flughafen fährt.
Genau, die können live auf einer digitalen Karte verfolgen, wie sich ein kleiner Punkt bewegt. Und dieser Punkt bewegt sich mit unmissverständlicher Zielstrebigkeit auf den altbekannten Ort zu, den Chicago O'Hare International Airport. Die Beamten versuchen jetzt, und das ist an Skurrilität für dich zu überbieten, sie über einen in die Fußfessel eingebauten Lautsprecher zu kontaktieren.
Meine Socke redet mit mir. Marilyn, Marilyn, will nicht, komm, dreh um, fahr im Drive-In, gönn dir zwei Cheesies, fahr nach Hause, wir laden dich noch um Kaffee ein, alles gut, Marilyn, aber steig nicht in das Flugzeug. Stell mal vor, deine Fußfessel redet mit. Und stell mal vor, du bist der Typ im Taxi, der vorne sitzt, während hinten noch Oma mit ihrem Fuß redet.
Das finde ich das Absurdeste.
Muss man sich das Geile wäre, wenn der Lautsprecher nicht so laut wäre, man müsste sich den Fuß an den Kopf halten, damit man, wenn so eine Art Gegensprechanlage war. Ja, Marilyn hält sich die ganze Zeit ihre Fuß an die Rübe, damit sie mit den Ermittlungsbehörden. Ich frage mich, ob das One-Way oder hin und her war.
Ja, es ist ganz lieb, dass Sie durchrufen an der Stelle. Ich bin gerade nicht erreichbar.
Genau, ich habe schlechten Empfang. In meiner Socke ja. Schlechten Empfang.
Ich wusste auch nicht, dass es Fußfesseln gibt, die du sozusagen
ansprechen kannst,
wo ein eingebauter Lautsprecher drin ist. Also das hat, finde ich, viel Comedy-Potenzial.
Das ist super.
Es ist dann so, dass die Beamten, die ja genau sehen, wo Marilyn hin auf dem Weg ist, schon mal die Flughafenpolizei informieren und sich auch selber auf den Weg machen. Sie verfolgen sie in Echtzeit und sehen, wie sie sich dem altbekannten Terminal 1 nähert. Und dann, um sie für die Beamten vor Ort unmissverständlich zu identifizieren, greifen sie zur Ultima Ratio der elektronischen Überwachung. Sie aktivieren aus der Ferne eine Alarmsirene an der Fußfessel. Also jetzt spricht nicht nur jemand aus deinem Knöchel so, wir müssen sie bitten, stehen zu bleiben, sondern es jault einfach los.
Danach gibt es noch Elektroschock, dass die arme Marilyn auf dem Rücksitz vom Taxi geschockt wird.
Ja, jeder dreht sich um, jeder starrt sie an, ist klar. Sie wird auf der Stelle festgenommen, noch bevor sie überhaupt irgendeinen Sicherheitscheck am Flughafen erreichen kann. Die Anklage lautet jetzt Felony Escape, also Flucht, auch eine schwere Straftat. Und zuvor hatte die Richterin einen Deal für eine Bewährungsstrafe abgelehnt und klargemacht, dass für Hartman nur noch eine Haftstrafe in Frage kommt. Der Versuch, sie in eine spezielle Einrichtung für psychisch Kranke zu überweisen, war gescheitert. Die Geduld des Systems war aber jetzt am Ende. Ihre letzte verzweifelte Flucht hatte sie direkt in eine juristische Sackgasse geführt. Und am 4. März 2022 steht Marilyn Hartman zumindest bis heute ein letztes Mal vor Gericht. Marilyn ist mittlerweile 70 Jahre alt und sie bekennt sich der beiden schwerwiegendsten Anklagepunkte schuldig, des schweren Hausfriedensbruchs und der Flucht vor der elektronischen Überwachung. Und in einer Erklärung, die sie selbst vor Gericht vorliest, gibt sie einen seltenen Einblick in ihre Selbstreflexion, die fast schon tragisch wirkt. Sie sagt, ich habe mein ganzes Leben lang mit Depressionen und der Medikamenteneinstellung gekämpft. Ich habe Obdachlosigkeit erlebt, aber trotz der Rückschläge bot mir die Therapie ein hervorragendes Mittel, um die zugrunde liegenden Probleme zu untersuchen, die mich dazu brachten, das Gesetz zu brechen. Und sie beendet ihre Erklärung mit den Worten, die vielleicht ein wenig Hoffnung, aber auch Resignation zugleich ausdrücken. Ich bin glücklich, mit meinem Leben weitermachen zu können. Die Richterin verurteilt sie zu einer Gesamtstrafe von 3,5 Jahren Gefängnis. Doch da ihr die lange Zeit in Untersuchungshaft über 2 Jahre und 5 Monate angerechnet wird, ist klar, dass sie nicht mehr lange im Gefängnis bleiben muss, 1 Jahr und 1 Monat, um genau zu sein. Und da kann man jetzt sagen, das ist die tragische Geschichte einer Frau, die wirklich durch ja alle erdenklichen Raster in irgendeiner Form gefallen ist, durch das der psychischen Gesundheitsvorsorge vor allen Dingen. Und das wäre das gewesen, was ihr nachhaltig hätte helfen können. Also ist ein Systemversagen, das Versagen eines Systems, das Milliarden für die Sicherheit ausgibt, aber keine Antwort auf eine 70-jährige kranke Frau hat, die einfach nur flüchten und wegfliegen will. Und was von ihr bleibt, ist die beunruhigende Frage, ob die größten Sicherheitslücken nicht in der Technik, sondern vielleicht eher in unserer aller Unfähigkeit liegen, uns um die Zerbrechlichsten unter uns zu kümmern. Ich will mir nicht selber auf die Schulter klopfen, aber wirklich, ich dachte,
also meine Güte, was ist denn hier wirklich?
Nailed it!
Ja, aber wirklich schön formuliert. Respekt. Das, ist die Wahrheit. Die Frau braucht ja keinen Knast, die braucht Hilfe. Ne, das ist die Wahrheit. Also die wegzuknasten hilft keinem, kostet das System nur viel Geld und am Ende wird sie es wahrscheinlich, solange sie laufen kann, immer wieder machen. Die Frage steht natürlich, kann man so jemandem helfen? Steht im Raum, kann man dieser Frau helfen? Und es richtet den Blick viel mehr darauf, dass es halt ganz viele Menschen gibt, die vom System vergessen wurden. Und natürlich ist unser kapitalistisches Gegenwartssystem nicht darauf ausgelegt, den Allerschwächsten zu helfen. Und das sind Menschen mit schweren psychischen Störungen, das sind Menschen mit schlimmen Lebensereignissen, die durch das Raster fallen. Du kannst bei jedem zweiten Obdachlosen oder wahrscheinlich bei jedem Obdachlosen, den du auf der Straße ansprichst, zu dessen Biografie, da wird dir keiner erzählen, oh, mein Leben ist super verlaufen, ich habe einfach irgendwann aus dem Spaß mit Heroin angefangen. Das ist bei 99% der Fälle halt schlimmes Lebensereignis, Job verloren, Frau verloren, Kind verloren. Und dann mit Drogen angefangen und dann die Abwärtsspirale. Und für diese Menschen, ähnlich wie für eine Marion Hartman, gibt es in unserer Gesellschaft wenig bis gar kein Sicherheitsnetz. Und klar, in Deutschland noch mehr als in den USA, wo die Obdachlosenkrise noch viel schlimmer ist. In den USA, ich glaube, allein in Los Angeles gibt es 80.000 Obdachlose.
Das ist, da kann selbst Frankfurt nicht mithalten.
Nee, und da gibt es wenig soziale Versorgung, da gibt es also gibt es keine Arbeitslosenunterstützung, da gibt es wenig Sozialgelder, da gibt es keine freie Krankenversicherung für jeden. Da ist es einfach nochmal schlimmer. Und Menschen, die eine solche Veranlagung haben wie diese Dame, denen wird, wie sie sagt ja, ihr hat ihr Leben lang Psychopharmaka genommen, denen wird wenig bis gar nicht geholfen. Die Frage ist, kann man ihnen helfen? Das kann ich nicht beurteilen. Trotzdem vielen Dank für den Fall, den du mitgebracht hast. Fand ich einen echt spannenden Fall. Ich finde eigentlich am besten, was war Grand Criminal? Smooth Grand Criminal?
Smooth Granimal.
Smooth Granimal, finde ich super. Und hoffen wir mal, dass Marion Hartman vielleicht noch ein paar nette Jahre hat, in denen sie nicht durchs Raster fällt.
Schöne letzte Worte. Ihr hört uns in 2 Wochen wieder. Basti bringt uns einen Fall mit. Möchtest du schon was anteasen? Möchtest du schon ein bisschen was verraten? Hältst du es spannend?
Nö. Ich kann schon mal anteasen, dass es im neuen Fall unter anderem um ein Kunstwerk geht und einen Künstler, der mehrere Menschen umgebracht hat.
Caravaggio.
Wer ist Caravaggio?
Ein Maler, der auch einen Mord zumindest begangen hat.
Ja? Mhm. Also es geht nicht um Caravaggio, aber so ähnlicher Name. Auch schöner italienischer Name. Und der Typ hat einfach bei jeder Gelegenheit, wenn er in eine Streiterei mit irgendjemandem geraten ist, ihn abgestochen oder abgeknallt. Und ist trotzdem einer der größten Bildhauer aller Zeiten geworden. Das muss man erstmal hinkriegen.
Und dieses Bild wurde, oder etwas, was er gemacht hat, wurde geklaut?
Ich spoilere noch nicht, aber das wird spannend. Da könnt ihr mal reinhören. Alles ist schon vorbereitet. Fatih hat ein nettes Buffetchen ausgelegt. Und vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Kommentiert auch den heutigen Fall bitte wieder unter friendsincrime_official bei Instagram. Folgt uns bei Podimo, folgt uns bei friendsincrime_official und schreibt uns, wir versuchen alles zu beantworten. Wir freuen uns über eure regelmäßige Rückmeldung und damit möchte ich Ihnen eine Gangsterfaust geben. Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Das war Friends in Crime für diese Woche.
Wenn du direkt weiterhören und die neueste Folge immer sofort hören möchtest, lad dir jetzt die Podimo-App kostenfrei runter.
Es ist keine Registrierung oder Bezahlung notwendig. Die neuen Folgen erscheinen dort immer 4 Wochen, bevor sie überall sonst erscheinen, im kostenlosen Bereich der App.
Diese Infos findet ihr auch in den Shownotes.